بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله Wir machen weiter. Der Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah sagt: Und wenn ein Malikite ihm mit einer ähnlichen Aussage begegnen würde und behaupten würde, dass Imam Malik ibn Anas rahimahullah eher zu befolgen sei als Abu Hanifa, weil seine Rechtsschule die der Medinenser sei und die korrekteste unter den Rechtsschulen der Städte, da sie sich mehr als andere an den Überlieferungen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam orientierten, während andere Städte darin hinter ihnen zurückstanden, und weil die anderen Städte stärker auf die Politik der Herrscher, die Meinungen der Gelehrten und die Interessen der Menschen angewiesen seien als die Leute von Medina, dann wäre dieses Argument vergleichbar mit seinem Argument für die Bevorzugung der Rechtsschule Abu Hanifas. Und durch solche Argumentationen entstand die Spaltung in dieser Gemeinschaft. So gehören wir Allah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, sagt er. Also als ob jemand gestorben ist. Genau durch diese Argumentation. Und dazu gehört seine Aussage, es verbreitete sich die Behauptung, dass Abu Hanifa, der zu den frühesten der Mujtahidun gehört, die Hadithe von Bukhari nicht gekannt habe und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersprochen habe. Dies ließ den Eindruck entstehen, dass seine Rechtsschule bei denjenigen mit schwachem Glauben an Gewicht verliere. Einige Brüder, die mir so nahe stehen wie das Auge dem Menschen und der Mensch dem Auge, baten mich, eine Abhandlung zu verfassen, die den Glauben der schwächeren Hanafiten an die Rechtsschule ihres Imams stärkt und aufzeigt, in welchem Maße die Menschen in den meisten Ländern auf seine Rechtsschule angewiesen sind. Sowohl die späteren als auch ihren Imam. So verfasste ich sie, bestehend aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Die Einleitung behandelt die Darlegung des Grundes für die Bevorzugung seines Taqlid gegenüber anderen. Also, das ist jetzt wieder der Autor, der sagt, ich wurde gefragt, ob ich nicht darüber was schreiben kann. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sagt, darin befinden sich mehrere Untersuchungen. Also wir müssen mehrere Punkte betrachten. Seine Aussage, es verbreitete sich die Behauptung, enthält eine Gegenüberstellung von Falschem mit Falschem. Verpflichtend ist es jedoch, das Falsche mit Wahrheit zurückzuweisen, und es ist nicht erlaubt, das Falsche mit Falschem zu widerlegen. Er sagt, einige greifen Abu Hanifa an. Also schreibe ich das. Jetzt sagt Ibn Abi al-Izz, guck mal, dass die Leute Abu Hanifa angreifen, ist falsch. Aber du antwortest falsch. Du sollst nicht fanatisch sein, sondern du sollst es richtig rücken. Du sollst das Falsche nicht mit Falschem erwidern, sondern das Falsche mit Richtigem erwidern. Verpflichtend ist es jedoch, das Falsche mit Wahrheit zurückzuweisen. Und es ist nicht erlaubt, das Falsche mit Falschem zu widerlegen. Denn das Falsche wird nicht durch Falsches aufgehoben, sondern nur durch die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vielmehr schleudern wir die Wahrheit gegen das Falsche, sodass sie es zerschmettert, und siehe da vergeht es. Und verpflichtend ist es, zu demjenigen zu sagen, der behauptet, Abu Hanifa habe dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersprochen, diese Aussage ist Lüge und Verleumdung und eine Beschimpfung dieses bedeutenden Imams. Also bitteschön, Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi verteidigt Abu Hanifa, rahimahullah. Ihr Urheber verdient Zurechtweisung und Abschreckung von dieser falschen Aussage, wenn er damit meint, dass er ihm absichtlich widersprochen habe. Wenn er jedoch meint, dass er ihm aufgrund einer Auslegung widersprochen habe, ob er eine Aussage tadelt, ohne ihren Urheber zu nennen, dann ist dies eine leichtere Angelegenheit, wie es in den Aussagen der Gelehrten vorkommt, die in Fragen des Ijtihad Meinungsunterschiede haben. Also er sagt, also wenn es darum geht, zu behaupten, zu unterstellen, Imam Abu Hanifa hat absichtlich Koran und Sunna widersprochen, dann ist das eine glatte Lüge. Wenn man aber sagt, er hat aus Versehen, er hat es missverstanden, er hat es nicht mitbekommen, bitteschön, wo liegt das Problem? So findet man bei Bukhari, rahimahullah, Formulierungen wie, einige Leute sagten dies und an manchen Stellen, so widersprach er dem Gesandten, ohne zu nennen, wer der Widersprechende ist. Also du kannst allgemein sagen, es gibt die Ansicht XY und die ist falsch.
Oder eben du sagst, Imam XY liegt hier falsch. Das ist kein Problem. Und er erwähnte unter den Bedingungen, dass Muhammad ibn Hassan, rahimahullah, die Aussage Abu Hanifas hinsichtlich der Nichtverbindlichkeit des Waqf als fernliegend betrachtete und sie als willkürlich ohne Beweis bezeichnete. Also das ist eine Ansicht. Und zwar Al-Waqf sind Stiftungen. Jemand stiftet etwas, bedeutet, ich sage dieses Haus, die Einnahmen sollen alle für Fisabilillah sein. Oder dieser Brunnen, ich stifte ihn, ja, ich will das Wasser nicht verkaufen, das ist für Fisabilillah. Das ist eine Stiftung, ja. So, und Muhammad ibn Hassan sagte, die Aussage Abu Hanifas hinsichtlich der Nichtverbindlichkeit, man muss sich nicht daran halten, was der Stifter sagte. Er sagte, das ist nicht richtig. So, das ist ein Schüler. Und der Verfasser dieser Abhandlung hat in der 12. Fragestellung, weil er hat 16 Fiqh-Angelegenheiten erwähnt. Wobei erste Angelegenheit ist Aqida und dann 15 Fiqh-Angelegenheiten, ja, die er behandelt hat. Wir werden nicht alle behandeln. Ja, es geht uns nicht um diese Fiqh-Fragen an sich. Und der Verfasser dieser Abhandlung hat in der 12. Fragestellung Asy-Syafi'i zugeschrieben, dass er der Aussage Allahs widersprochen habe, und die geschiedene Frauen sollen für sich selbst 3 Menstruationszyklen abwarten. Also er sagt, du selbst, du Verfasser, hast gesagt, Imam Shafi'i widerspricht dieser Ayah. Also bitteschön, du hast es selbst so formuliert. Er widerspricht. Warum sagst du dann, es gibt Leute, die sagen, Abu Hanifa widerspricht. Ja, was meinst du mit widerspricht? Absichtlich darf kein Mensch sagen. Unabsichtlich, du machst es doch selbst mit Imam Shafi'i. Deswegen sagt er dieses Gedicht, tadle nicht ein Verhalten und begehe es selbst. Du tadelst ihn, aber du sagst selbst, du machst das selbst. Und eine Aussage kann dem Text widersprechen, während ihr Urheber entschuldigt ist, also dem Text, also Offenbarungstext, Koran oder Sunna. Denn ein Widerspruch aufgrund von Auslegung ist keinem der Gelehrten erspart geblieben. Wieder die Regel. Es gibt kein Gelehrter, der nie falsch liegt. Gibt's nicht auf dieser Welt. Nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam macht jeder einen Fehler. Unfehlbar ist nur der Prophet alaihi salatu wasallam. Auch wenn diese Auslegung fehlerhaft ist, wird ihrem Urheber, derjenige, der falsch liegt, vergeben, da sie aus seinem Ijtihad, aus seiner Forschung hervorgegangen ist. Denn wenn ein Mujtahid sich bemüht und richtig liegt, erhält er 2 Belohnungen. Eine für seine Anstrengung und eine für das Treffen der Wahrheit. Und wenn er sich bemüht und irrt, erhält er 1 Belohnung für seine Anstrengung und sein Fehler wird ihm vergeben. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sagt. Wenn also der Widerspruch zum Text absichtlich geschieht, ist dies Unglaube. Darüber reden wir ja gar nicht. Jemand widerspricht dem Koran, es gibt kein Hijab im Islam. Hat das missverstanden? Nee, das gefällt mir einfach nicht, es gibt kein Hijab. Das ist kein Muslim. Natürlich wird es keinen Gelehrten geben, der sagt, es gibt kein Hijab, weil das ein Konsens ist. Aber sagen wir mal andere Detailfragen. Aber allgemein, wer einem klaren Beweis aus Koran und Sunna aus eigener Neigung widerspricht, nicht missverstanden, nein, ich will das nicht. Das ist gar kein Muslim. Geschieht er jedoch aufgrund von Ijtihad, so gehört er zu den verzeihenden Fehlern. Natürlich gibt es bei dem sogenannten Ma'lum min ad-din bid-darura, was notwendigerweise bekannt ist, keine Entschuldigung. Da kannst du nicht sagen, ups, ich hab's nicht gewusst, dass Schweinefleisch verboten ist. Das jeder, selbst die Kuffar wissen das, ja, selbst der letzte Atheist weiß, dass im Islam Schweinefleisch verboten ist. Also kannst du nicht sagen, ups, ich hab's nicht mitbekommen. So ist es nicht erlaubt, über Abu Hanifa, rahimahullah, noch über jemanden unter den Gelehrten in Bezug auf das, was sich in ihren Aussagen findet, das dem Text widerspricht, zu sagen, dass er dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam absichtlich widersprochen habe. Vielmehr sagt man entweder, dass der Text ihn nicht erreicht hat, oder dass ihm kein Beweis für dieses Urteil klar wurde, oder dass ihm ein anderer Beweis entgegenstand oder ähnliches von Entschuldigungen, möge Allah ihnen allen barmherzig sein und mit ihnen zufrieden sein. Ja, das ist eine Zusammenfassung dessen, was Ibn Taymiyyah rahimahullah erwähnt hat in seinem Werk Raf'ul Malam an Al-A'immat Al-A'lam. Ja, und darüber habe ich ja eine Reihe gemacht. Warum gibt es Meinungsverschiedenheit oder sowas, kann man sich gerne anschauen. Und in Bezug auf Abu Hanifa, rahimahullah, sind zwei Gruppen vom rechten Wege abgewichen. Eine Gruppe übertrieb in seiner Nachahmung, sodass sie ihm keine Aussage widersprachen und ihn in die Stellung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam erhoben. Wenn ihnen ein Text entgegen seiner Aussage vorgelegt wurde, also Koran und Sunna, ja, auf Arabisch Nas, Nas, also aus Koran und Sunna. Wenn ihm ein Text entgegen seiner Aussage vorgelegt wurde, deuteten sie ihn anders, als es seiner eigentlichen Bedeutung entspricht, und um ihn zurückzuweisen. Seine Gefährten jedoch waren nicht so, also seine Schüler, die großen Gelehrten waren nicht so, sondern sie kehrten von vielem zurück, worin sie ihm gefolgt waren, als ihnen der Beweis entgegen seiner Aussage klar wurde. Und deswegen, barakallahu fik, es gibt keinen anerkannten großen Gelehrten, der blind folgt. Gibt's nicht. Von den größten Schülern dieser Imame gibt's keinen, der sagt, ist mir egal, ich weiß, der Imam liegt falsch, aber ich mach's trotzdem. Gibt's nicht. Jeder große Gelehrte hat in irgendeinem Punkt seinem Imam widersprochen. Imam Ahmad ist Schüler von Imam Shafi'i. Al-Shafi'i ist Schüler von Imam Malik. Also bitteschön. Und trotzdem haben sie andere Madahib. Und das ist doch der größte Beweis dafür, dass man nicht blind folgen darf. Bist du wie Imam Ahmad? Nein, bin ich nicht. Aber wir reden hier von jemandem, der in der Lage ist, abzuleiten. Ja? Und deswegen, wie gesagt, auch innerhalb einer Rechtsschule, Ibn Abdul Barr oder Nawawi, ist ja egal, wer, Ibn Qudama, gib mir einen Gelehrten, der nie widersprochen hat. Einen einzigen. Gibt's nicht auf dieser Welt. Und eine andere Gruppe setzte ihn herab und behauptet, er und seine Gefährten hätten sich auf bloße Meinungen gestützt und den Text verlassen. Und sie nannten sie die Leute der Meinung, Ahlu al-Ra'i. Diese befinden sich zwischen zwei Extremen. Einige gehen darin maßvoll vor, andere übertreiben, sodass man sie zwischen berechtigter Kritik und unbegründeter Kritik schwanken sieht, und Allah vergebe uns und ihnen. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah gehört zur Schule des Ra'i. Was ist Ar-Ra'yu? Ar-Ra'yu bedeutet Meinung. Aber was ist damit gemeint? Also die Erfindung von Fällen, von Rechtsfragen. Was wäre, wenn? Das hat Abu Hanifa gemacht, also einfach Fallbeispiele erfunden. Ja, heutzutage in der Forschung, allerwichtigste, ja, dass du sagst, was wäre, wenn das und das passiert? Was würden wir denn machen? Was wäre, wenn wir keine Zahlungsmittel hätten? Wie können wir dann und so weiter? Oh, verstehst du? Was wäre, wenn ich auf dem Mond bin und wie sollte ich dann beten? Damals, wer war auf dem Mond damals? Kein Mensch. Aber wenn jemand jetzt kommt und sagt, was wäre eigentlich, wenn ein Mensch auf dem Mond ist? Wohin muss er beten? Diese Schule, die solche Fälle erfindet, die in der Realität so nicht eingetreten sind, nennt man Ahlul Ra'i. Al-Imam Malik war vehement dagegen. Behandle Fälle, die es gibt. Erfinde keine Fälle. Aber die anderen haben gesagt, wir wollen nur ableiten aus Koran und Sunna, diese Fälle, die noch nicht eingetreten sind. Und das ist für uns ein Riesenschatz. Also die Hanafitische Rechtsschule ist für uns ein Riesenschatz, weil wir Aspekte dort finden, die heute eingetreten sind. Früher gab es das nicht, aber heute schon. Also hat man geguckt, dass man Fälle erfindet. Aber jetzt, das ist das Problem, einige sagen, oh, siehst du, die gehen nicht nach Koran und Sunna. Nein, nein, nein. Der Fall, den gibt's nicht in Koran und Sunna, okay. Den gibt's auch nicht in der Realität. Noch nicht zur damaligen Zeit. Aber dann die Lösung, das Urteil wird abgeleitet aus Koran und Sunna. Natürlich darf man das nicht übertreiben, aber dass man sagt, das ist grundsätzlich haram, ist auch nicht richtig. Also. Was jedoch die falsche Bedeutung betrifft, mit der dieser falschen Aussage begegnet wurde, so ist es die Behauptung, dass Abu Hanifa der früheste der Mujtahidun sei. Wenn er damit den frühesten der Mujtahidun dieser Gemeinschaft, dieser Umma meint, dann ist das eindeutig falsch. Denn vor ihm gab es zahlreiche Mujtahidun unter den Gefährten und den Tabi'in. Wenn er jedoch den frühesten unter den vier bekannten Imamen meint, und das ist offenbar seine Absicht, so war Imam Malik sein Zeitgenosse. Denn die Geburt von Abu Hanifa, rahimahullah, war im Jahre 80 nach der Hijra und sein Tod im Jahre 150. Während Malik, rahimahullah, im Jahre 93 geboren wurde und im Jahr 179 starb. So lebten sie 57 Jahre gleichzeitig. Und es ist nicht belegt, dass einer von ihnen vor dem anderen die Stufe des Ijtihad erreicht hat. Selbst wenn dies feststehen würde, würde daraus weder die Erlaubnis folgen, einem von beiden ausschließlich zu folgen, geschweige denn eine Verpflichtung dazu. Vielmehr ist es verpflichtend, bei Streitfragen zu Allah und dem Gesandten zurückzukehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr über etwas streitet, dann führt es auf Allah und den Gesandten zurück. Das Zurückführen zu Allah bedeutet zu seinem Buch. Und das Zurückführen zum Gesandten bedeutet zu ihm, zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tod zu seiner Sunna. Also es bringt nichts, welcher Imam ist besser. Es kommt auf den Einzelfall. Der eine argumentiert, Imam Malik, wie wir gleich sehen werden, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat prophezeit über ihn. Der andere sagt, Imam Ahmed kann viele Hadithe. Der andere es geht um die Detailfrage, da liegt Abu Hanifa richtig, Imam Ahmed falsch. Da liegt Imam Abu Hanifa falsch, Imam Ahmed richtig. Die Leute des Taqlid tun dies jedoch nicht, sondern einer von ihnen nimmt das, was er in den Büchern der Gefährten dieses Imams findet, dem er folgt und beachtet nicht die Aussage eines Andersmeinenden, wer es auch sei. Die Aussage des Imams und die Bücher haben bei ihm den Rang eines religiösen Textes. Also es gibt wirklich Leute, die lesen mehr den Metten als Koran und Sunna. Dieser Metten, für den, das ist, der kennt diesen Metten in- und auswendig, aber Koran nicht. Der verherrlicht dieses Werk oder die Werke mehr als Koran und Sunna. Sollen wir die Werke wegschmeißen? Nein, sie sind die Brücke. Sie sind die Brücke zu was? Zu Koran und Sunna. Du weißt ganz genau, dort ist mein Zielort. Und dann sagt jemand, ich bleib auf der Brücke. Ich will nicht weiter. Die Brücke ist die Hammer, diese Brücke. Geht doch weiter ans Ziel. Die Aussage dieses Imams und die Bücher haben bei ihm den Rang eines religiösen Textes. Häufig ist dieser Text jedoch nur eine Aussage eines Gefährten in Rechtsgutachten, während von diesem Imam selbst zu dieser Frage gar keine überlieferte Aussage existiert. Manchmal, das ist sehr oft, ein Imam, ob Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, ist ja egal wer, hat nicht zu allen Rechtsfragen geredet, sondern viele Sachen wurden danach abgeleitet, das nennt man Tachriz, ja, das Ableiten aufgrund der, also wie ein Qiyas, ja, wie es Qiyas gibt, macht man auch Qiyas mit den Aussagen des Begründers, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmed und so weiter. Also Imam Ahmed hat selbst nicht gesagt. So. Und da kann es unterschiedliche Meinungen bei den Schülern dieses Imams oder Anhängern geben. Der eine sagt, nee, guck mal, der Analogieschluss, dieser Tachrij muss so sein. Der andere sagt, nein, Imam Ahmed meint das nicht so, sondern so hätte er es gemacht. Dann kommt der Dritte, nee, Imam Ahmed hätte es nicht so gemacht, sondern so, bitteschön. Imam Ahmed hat darüber nichts gesagt, Imam Malik hat darüber nichts gesagt. Manchmal gibt es sogar die Schüler, die Anhänger, sagen etwas, was dem Imam widerspricht. Sagen, nein, also unser Imam liegt hier falsch, aber da sagt, bitteschön, hier widerspricht ihr selbst eurem Imam. Und derjenige, der die Bevorzugung des früheren Mujtahid behauptet, muss folgerichtig auch die Aussagen von Zaid und Umar und anderen Gefährten oder von Sa'id ibn al-Musayyib und al-Qasim ibn Muhammad und anderen Tabi'in gegenüber der Aussage seines eigenen Imams bevorzugen. So, sehr schön. Da kommen wir jetzt. Wer bist du? Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i war vor dir. Okay? Wer war jetzt der erste Mensch? Adam a.s. oder Abu Hanifa, rahimahullah? Also, vor Abu Hanifa, gab es da Menschen oder nicht? Gab es da Gelehrten oder nicht? Diese Argumentation, er war früher. Ja, dann mach weiter. Dann, wo landen wir? Dann bei den Sahaba, radiallahu anhum. Warum hört bei dir die Geschichte der Menschheit auf, bei Abu Hanifa? Gab es nicht Tabi'in, Sahaba, große Gelehrte? Also er sagt, und derjenige, der die Bevorzugung des früheren Mujtahid behauptet, muss folgerichtig auch die Aussagen von Zaid radiallahu anhu und Umar radiallahu anhu und anderen Gefährten oder von Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dem Tabi'i und Qasim ibn Muhammad oder anderen Tabi'in gegenüber der Aussage seines eigenen Imams bevorzugen. Doch das tut die Mehrheit der Nachahmer nicht. Es besteht kein Zweifel, dass dies eine Bevorzugung ohne Beweis ist und daher falsch. Denn wie oft ist ein Schüler gelehrter und besser als sein Lehrer? So war Abu Hanifa rahimahullah Schüler von Hammad. Doch Hammad wird bei den Nachahmern von Abu Hanifa kaum erwähnt. Außerdem kann ihm jemand entgegenhalten, der einem späteren Imam folgt und sagen, der spätere Imam hat die Aussagen der früheren Imame gekannt, ihre Beweise geprüft und das Richtige und das Zutreffendste ausgewählt. Daher wäre es eher angebracht, ihm zu folgen, da er das zusammengeführt hat, was bei den früheren Imamen verteilt war und Einblick in das hatte, was jeder einzelne von ihnen kannte. Also, die nächste Widerlegung ist, dass man sagt, der spätere Imam hat mehr Wissen, das sagen die ja auch. Also wenn sie, die eine Argumentation der Fanatiker ist, guck mal, er war viel früher, also ist er wissender. Ja, aber er war nicht der Erste. Vor ihm waren auch Gelehrte. Dann kommt die nächste Argumentation. Aber er hat ja das gesammelt, was die Sahabe gesagt haben und die Tabi'in, also hat er den Überblick mehr gehabt. Ja, und der später, der hat er auch noch mehr Überblick gehabt und so weiter. Das heißt, weder die Argumentation, er war vorher, noch die Argumentation, aber er war doch später und hat alles gesammelt, ist also schlüssig. Denn bei dem einen sagst du, vor ihm gab es Imame, die haben vor ihm Wissen gehabt. Und auf der anderen Seite sagst du, ja und nach ihm gab es Imame, die haben umso mehr es mitbekommen und gesammelt und studiert. Damit wird deutlich, dass dieses Argument mit dem früheren Mujtahid hinfällig ist. Und dazu gehört seine Aussage, nächstes Zitat vom Original. Die erste Untersuchung betrifft die Darlegung seiner Vorzüglichkeit durch Überlieferung und Verstand. Was die Überlieferung betrifft, so ist es das, was vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam bekannt ist, dass er sagte, die besten Generationen sind diejenigen, in denen ich bin, dann diejenigen, die auf sie folgen, dann diejenigen, die auf sie folgen, dann verbreitet sich die Lüge. Darin liege ein Hinweis auf seine Vorzüglichkeit von Imam Abu Hanifa rahimahullah. Er sagt, Ibn Abi al-Izz, dieses Argument ist nicht korrekt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Generation im Allgemeinen beschrieben. Es kann jedoch vorkommen, dass jemand aus einer späteren Zeit besser ist als jemand aus einer früheren. Abgesehen von was? Von Sahaba haben wir gesagt. Wie etwa Al-Haddad. Jeder, der später kam, ist besser als Al-Haddad. Jeder von den Gelehrten meine ich jetzt, ja, nicht von jedem Menschen auf dieser Welt. Jeder der Gelehrten, der in einer späteren Generation gelebt hat, ist besser als Al-Haddad, obwohl er in den früheren Generationen gelebt hat. Daher ist es nicht korrekt, daraus abzuleiten, dass ein bestimmtes Individuum aus ihnen besser ist als jemand nach ihnen, nur weil er zu ihnen gehört. Vielmehr erfolgt die Bevorzugung durch das frühere Treffen der richtigen Entscheidung bei Gleichheit in der Zeit, so wie derjenige bevorzugt wird, der früher den Islam annahm, gegenüber dem, der später den Islam annahm, nicht durch bloßes früheres Existieren. Das ist mein Argument. Er sagt, guck mal, was ist ausschlaggebend, wenn man sagt, er ist besser wegen der Zeit, wenn er früher die Wahrheit getroffen hat? Dann sagen wir, Mashallah, das ist ein Pionier. Allahumma barik. Das ist der Erste, zum Beispiel wir sagen, der Erste, der ein Werk geschrieben hat über Usulul Fiqh, ist Imam al-Shafi'i, rahimahullah. Natürlich gab es vor ihm auch Usulul Fiqh, aber er hat ein grundlegendes Werk geschrieben. Da sagen wir, mashallah, der ist der Begründer von Usulul Fiqh. Oder derjenige, der in Hadithwissenschaft, ist ja egal. Das heißt, wenn er richtig liegt und der Erste ist, dann sagst du, Allahumma barik. Aber nur weil er vorher gelebt hat, das reicht nicht aus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss der angesehenste von euch bei Allah ist der gottesfürchtigste von euch. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Gleichnis meiner Gemeinschaft ist wie das des Regens. Man weiß nicht, ob sein Ende besser ist oder sein Anfang. Also ein Nabi sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es gibt auch spätere, die können besser sein als die früheren. Selbst wenn dieses Argument zutreffend wäre, okay, Abu Hanifa rahimahullah war vorher, okay, deswegen ist er besser. Wenn dieses Argument so wäre, wäre es zwischen den Hanafiten und den Malikiten gemeinsam. Denn es wurde bereits erwähnt, dass Malik rahimahullah mit Abu Hanifa 57 Jahre lang Zeitgenosse war. Und es ist nicht belegt, dass einer von ihnen vor dem anderen die Stufe des Ijtihad erreicht hat. Beide gehören zu den bevorzugten Generationen. Wer von beiden wurde früher Professor? Allahu A'lam, wissen wir nicht. Der eine ist Mujtahid, der andere ist Mujtahid. Wer war vorher Mujtahid? Allahu A'lam. Es wird von Shafi'i rahimahullah berichtet, dass Muhammad ibn al-Hassan ihn fragte, der Schüler von Abu Hanifa, redet mit Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Also, es wird berichtet von Imam al-Shafi'i rahimahullah, dass Muhammad ibn al-Hassan ihn fragte, wer ist Gelehrter, euer Gefährte oder unser Gefährte? Wen meint er mit eurem Gefährten? Imam Malik, Lehrer von al-Shafi'i. Wer ist Gelehrter? Imam Malik oder Imam Abu Hanifa? Gemeint sind Abu Hanifa und Malik. Ich sagte, sollen wir gerecht sein? Er sagte, ja. Ich sagte, ich beschwöre dich bei Allah. Also antworte wahrhaft. Wer ist Gelehrter im Koran und unser Gefährter oder euer Gefährter? Da sagte bei Allah, euer Gefährter. Imam Malik ist gelehrsamer. Ich sagte, ich beschwöre dich bei Allah. Wer ist Gelehrter in der Sunna? Unser Gefährter oder euer Gefährter? Er sagte bei Allah, euer Gefährt, Imam Malik. Hat Muwatta, hat Hadithe gesammelt. Ich sagte, ich beschwöre dich bei Allah. Wer ist Gelehrter in den Aussagen der Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam? Unser Gefährter oder euer Gefährter? Er sagte bei Allah, euer Gefährter. Da sagte Shafi'i, es bleibt nur noch die Analogie. Also, Koran ist Imam Malik wissender. Al-Hadith ist Imam Malik wissender. Was die Sahabe gesagt haben, auch Überlieferung also, Imam Malik wissender. Das heißt nicht, dass Abu Hanifa kein Koran kann, kein Sunna kann, aber es geht um die Anzahl. Um die Anzahl der, ja, kannte Imam Abu Hanifa den Koran nicht, doch, aber es geht um den Tafsir, die Überlieferungen über den Tafsir. Was haben die Sahabe gesagt über den Tafsir dieser Ayat? Da, Imam Malik ist ein Hadith-Wissenschaftler. Abgesehen davon, dass er auch ein Rechtsgelehrter ist. Abu Hanifa war kein Hadith-Wissenschaftler. Es mag sein, jemand ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Der andere ist Facharzt für Neurologie, aber nicht Psychiatrie. Bitteschön. Das ist ja keine Beleidigung. Oh, du bist ja nur Neurologe. Das ist ein Riesenwissenschaftler. Aber er hat nicht mehrere Fachgebiete. Das ist ja keine Beleidigung. So, dann sagte Shafi'i, es bleibt nur noch die Analogie, Qiyas. Und Analogie kann nur auf diesen Dingen beruhen. Wenn du ableitest, leitest du von wo ab? Vom Koran und von der Sunna. Also du musst zuerst einmal die Überlieferungen haben, was haben die Sahabe gesagt über den Tafsir, was hat der Prophet gesagt, was haben die Überlieferungen, was haben die Sahabe gesagt. Und dann kannst du Analogieschlüsse machen. Also selbst das, was rein rational ist, ja, also dieser Prozess. Aber die Grundlage ist Koran und Sunna. Also sagt er, es bleibt nur noch die Analogie und Analogie kann nur auf diesen Dingen beruhen. Also worauf willst du dann Analogieschlüsse ziehen? Das heißt, Imam Shafi'i rahimahullah hat gesagt, also Imam Malik ist wissender. Wie gesagt, das sagt er nicht als Erniedrigung, denn Imam Shafi'i sagte auch, alle sind abhängig von Abu Hanifa. Also nach Abu Hanifa, alle, jeder, der Islam lernt, ist abhängig von Abu Hanifa. Du kannst nicht ohne Abu Hanifa. Rahimahullah ta'ala. Aber das heißt, es heißt nicht, dass er der einzige Gelehrte ist. Und sie führen auch aus den Überlieferungen ein spezifisches Argument. Also das war ein allgemeines Argument. Allgemein, ja, Imam Malik hat Wissen, Imam Abu Hanifa hat auch Wissen, also allgemein. Und sie führen ein spezifisches Argument, und zwar die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es wird bald geschehen, dass die Menschen die Flanken der Kamele schlagen auf der Suche nach Wissen und sie werden keinen Gelehrten finden, der Gelehrter ist als der Gelehrte von Medina. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird eine Zeit kommen, da werden die Leute reisen. Mit Kamele bedeutet ferne Reisen. Weil mit einem Kamel kannst du viel länger reisen als mit einem Pferd. Also mit Kamel bedeutet, die kommen aus den fernsten Ländern. Wohin? Nach Medina. Es wurde von mehr als einem überliefert, von Ibn Jurayj und Ibn Uyayna und anderen, dass sie sagten, damit ist Malik gemeint. Diejenigen, die dem widersprochen haben, haben zwei Ansatzpunkte. Der erste ist die Kritik am Hadith selbst, in dem einige behaupteten, dass darin eine Unterbrechung sei. Der zweite ist, dass damit jemand anderes als Malik gemeint sei, wie etwa Al-Umari Al-Zahid. Darauf wurde geantwortet, dass es zur Zeit Maliks niemanden in Al-Madina gab, zu dem die Menschen häufiger reisten als zu Malik. Also, dass Leute aus den fernsten Ländern gekommen sind, wenn du sie gefragt hast, zu wem willst du? Malik. So, sowas gab es nicht bei anderen. Vielleicht ein paar, aber so in dieser Anzahl, die kamen aus Spanien. Aus Spanien kamen die zu Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Also von daher ist das so. Denn darauf wurde geantwortet, dass zur Zeit Maliks niemand in Medina gab, zu dem die Menschen häufiger reisten als zu Malik. Denn sein Tod trat später ein als bei den anderen und zu keinem Gelehrten von Medina wurde so viel gereist wie zu Malik, weder vor ihm noch nach ihm. Und dennoch bot ihm Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid, der Kalif, bot ihm Ar-Rashid und andere an, die Menschen zu verpflichten, seinem Muwatta, Muwatta ist sein Hadith-Werk, ja, aber auch Fiqh, also da sind Überlieferungen nicht nur vom Propheten, والسلام, auch seine Fatawa stehen da drin. Zufolge, doch er lehnte dies ab und sagte, die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, haben sich in den Ländern verteilt und ich habe lediglich das Wissen der Leute meiner Stadt gesammelt. Oder wie er sagte, möge Allah ihm barmherzig sein. Hört, was Imam Malik sagt. Er sagt, nein, 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 du sollst nicht die Leute zwingen, mir zu folgen. Subhanallah. Imam Malik selbst sagt, nein, zwing sie nicht. Weil ich kenne nicht alle Hadith auf der ganzen Welt. Die Sahaba haben sich verteilt. Und Imam Malik ist nicht so weit gereist, sondern er ist geblieben in Medina. Gut, er ging zu Hajj, aber das war es dann auch. Die Leute kamen zu ihm. Also sagt er, ich kann nicht alle Hadith der Sahaba, obwohl er ein Hadith-Wissenschaftler ist. Und dazu gehört seine Aussage, also nächste Zitat vom Original, was den Verstand betrifft, so aufgrund seines Vorrangs und seiner besonderen Stellung in der Verschriftlichung der Rechtswissenschaft und ihrer Ausarbeitung. Denn er stellte die Fragestellungen da, beantwortete sie, erläuterte die Ursachen und Begründungen und baute darauf auf. Ibn Abil Izz sagt, und es wird berichtet, dass ein Teil der Schafi'iten zur Zeit von den Musani, beziehungsweise, das ist immer noch die Aussage von dem Autor. Und es wird berichtet, dass ein Teil der Schafi'iten zur Zeit von Al-Musani Abu Hanifa rahimahullah herabsetzte. Als dies Al-Musani erreichte, sagte er zu ihm, Malik ist ein Mann, dem die Gelehrten 3/4 des Wissens zugestanden haben, während er ihnen nicht einmal 1/4 zugesteht. Der Mann sagte, wie ist das, o Imam? Er sagte, das Wissen besteht zur Hälfte aus Fragen und zur Hälfte aus Antworten. Was die erste Hälfte betrifft, so sagt Abu Hanifa rahimahullah, so hat Abu Hanifa rahimahullah sie für sich beansprucht, also Fragen zu stellen, wie ich vorhin gesagt habe. Also Fallbeispiele zu stellen, das war sein Fachgebiet, ja? Ohne dass ihn darin jemand teilte. Was die andere Hälfte betrifft, so sagte er, sie gehöre ganz ihm, da er in seinem Ijtihad richtig lag, während andere sagten, der Mujtahid trifft manchmal und irrt manchmal. Er hat in manchen Fällen richtig gelegen und in anderen geirrt. So haben sie ihm, wie du siehst, 3/4 des Wissens zugestanden, während er ihnen nicht einmal 1/4 zusteht. Daraufhin kehrte der Mann von seiner Haltung ab. Also hat sein Madhab dann geändert. Vielleicht ist dies die Bedeutung der Aussage des Imam Shafi'i, rahimahullah, die Menschen sind in der Rechtswissenschaft von Abu Hanifa abhängig. Und das Befolgen des Früheren im Schlussfolgern sei vorzuziehen. Ibn Abil Izz sagt, was sein Argument mit dem Vorrang betrifft, so wurde bereits auf einen Teil dessen hingewiesen, was darin problematisch ist. Also das mit dem, er war vorher, haben wir schon besprochen. Was jedoch sein Argument betrifft, dass er sich durch die Verschriftlichung der Rechtswissenschaften auszeichnete, so ist dies aus zwei Gründen abzulehnen. Erstens, er selbst hat kein Werk in der Rechtswissenschaft verfasst, das ihm zugeschrieben werden kann, sondern seine Gefährten haben nach ihm auf Grundlage seiner Rechtsschule verfasst, was sie verfasst haben. Das gleiche gilt für Ahmad, rahimahullah. Er selbst hat kein Fiqh-Werk verfasst. Ja, Al-Musnad, ja, das ist ein Hadith-Werk, aber kein Fiqh-Werk, sondern die nach ihm haben dann seine Fatawa gesammelt. Zweitens, er ist nicht allein darin, Fragen darzustellen und zu beantworten, falls dies mit Verschriftlichung der Rechtswissenschaft gemeint ist. Andere Gelehrte der Muslime haben dies ebenfalls getan. Einige haben dies sogar kritisiert und gesagt, dass es verpflichtend sei, zunächst die Grundlagen dessen aus Koran und Sunna festzuhalten. Wie gesagt, man soll nicht einfach so drauf los Fragestellungen erfinden, haben einige kritisiert, sodass, wenn ein neuer Fall eintritt, das Urteil aus seinen Quellen gesucht wird. Die Gelehrten sind sich auch uneinig darüber, ob der Verkauf von Büchern, die Wissen auf Grundlage von Meinung, also diese Form ableiten, Fragestellungen erfinden, erlaubt ist oder nicht. Es gibt dazu zwei Ansichten. Und von Ali radiallahu anh wird berichtet, dass er, wenn ihm einer seiner Statthalter eine Frage zu einer Angelegenheit bezüglich des Großvaters mit den Brüdern stellte, also Erbrecht, was bekommt der Großvater, wenn Brüder da sind, ihn anwies, selbst Ijtihad zu machen und sagte, zerschneide die Bücher. Ali radiallahu anh sagte, mach du, forsche du, leite du ab. Es ist, als hätte er, radiallahu anh, gesehen, dass er darin nur aus Notwendigkeit durch Ijtihad spricht. Und die Notwendigkeit erlaubt dies wie das Verzehren von Verbotenem in der Notlage. Und er missbilligte, dass jemand ohne eigenen Ijtihad anderen folgt, weshalb er befahl, das Schriftstück zu zerreißen. Im Gegensatz zu dem Fall, wenn ein klarer Text vorhanden ist, dann übermittelt er ihn und befiehlt, ihn weiterzugeben und ordnet nicht an, sein Schreiben zu zerstören. Also Ali radiallahu anh, wenn es keinen klaren Beweis gibt und er Ijtihad macht, hat er bevorzugt, mach du Ijtihad. Ich kenne jetzt keinen Beweis aus Koran und Sunna zu diesem Fall. Du bist gelehrsam genug, mach du Ijtihad. Wenn man sagt, nee, bitte sag du, dann sagt, okay, Sekunde, meine Meinung ist das, so hast du mitbekommen, zerreiß es bitte. So war Ali radiallahu anh. Also er wollte seine Meinung niemandem aufzwingen, radiallahu anh. Was seine Aussage betrifft, dass das Vorziehen des Früheren im Schlussfolgern vorzuziehen sei, so ist dies nicht akzeptabel, vielmehr kann der Schüler besser sein als sein Lehrer, wie bereits erwähnt wurde. Man sagt ihm daher, wenn du ihm folgst, weil er im Schlussfolgern früher war, dann folge seinem Lehrer, da dieser früher war als er, und ebenso demjenigen, der vor ihm war, bis die Angelegenheit bei den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam endet. Wenn er sich weigert, wird zu ihm gesagt, wie ist es erlaubt, dem Jüngeren und weniger Wissenden zu folgen, während es nicht erlaubt sein soll, dem Älteren und Wissenden zu folgen? Das ist ein klarer Widerspruch. Und wenn er sagt, Abu Hanifa rahimahullah hat das Wissen derjenigen vor ihm mit seinem eigenen Wissen zusammengeführt, so wird ihm gesagt, dann hat derjenige nach Abu Hanifa sein Wissen ebenfalls mit dem seinen zusammengeführt, sodass es dir folgerichtig obliegt, ihm zu folgen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man sagt, ja, aber er hat mehr Wissen, weil er das frühe Wissen gesammelt hat. Ja, genau. Und dann die nächste Generation hat mehr Wissen, weil es auch zusätzlich mehr gesammelt hat. Wenn er sagt, ja, dann hat er die jüngeren Gelehrten, den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, im Taqlid vorgezogen. Andernfalls gerät er in einen Widerspruch. Was jedoch seine Aussage in der Erzählung betrifft, die Al-Muzani zugeschrieben wird, dass er sagte und so weiter und so fort, so halte ich diese Erzählung aus zwei Gründen nicht für authentisch. Er sagt, die Geschichte von Al-Muzani stimmt gar nicht. Erstens, seine Aussage, dass Abu Hanifa sich allein die erste Hälfte, nämlich die Fragen, angeeignet habe, ohne dass ihn jemand darin teilhatte, ist nicht richtig, denn neue Fälle treten fortwährend auf. Über sie wird gefragt. Fragen werden formuliert und beantwortet vor Abu Hanifa, zu seiner Zeit und nach ihm. Eine solche ausschließliche Zuschreibung kann nur ein unwissender Fanatiker behaupten. Natürlich, ja, er war berühmt für diese Erfindung von Fragestellungen, aber es heißt nicht, dass er der Einzige war. Zweitens, Fragen können weder die Hälfte des Wissens noch überhaupt einen Teil davon darstellen. Das ist eine Riesenfrage. Fragen, ist das Wissen? Auch Ibn Taymiyyah sagt, nein, Fragen sind kein Wissen. Fragen sind die Brücke zu Wissen. Aber Wissen an sich ist nicht ausschließlich die Frage. Das nennen wir nicht Wissen, sondern es ist der Kanal, damit du an Wissen kommst. Er sagt, Fragen können weder die Hälfte des Wissens noch überhaupt einen Teil davon darstellen. Vielmehr ist das religiöse Wissen die Kenntnis der Urteile. Das ist Wissen. In den religiösen Fragen auf Grundlage ihrer Beweise. Das Fragen gehört in keiner Weise dazu. Das Zerlegen von Fragen und das Hervorbringen neuer Fragestellungen können selbst einfache Menschen leisten, während die Gelehrten sich durch die Kenntnis der religiösen Urteile anhand ihrer Beweise und deren Ableitung auszeichnen. Also es reicht nicht nur Fragen zu stellen. Natürlich brauchen wir Fragen. Aber nur weil jemand sehr viele Fragen stellen kann, heißt es nicht, dass er wissender ist. Und dazu gehört seine Aussage, nächstes Zitat, die zweite Untersuchung betrifft die Vorzüglichkeit seines Ijtihad. Also erstens hat der Autor gesagt, Abu Hanifa ist der frühere Gelehrte, lebt in der besonderen Zeit, hat das Wissen der vorherigen gesammelt. Darauf hat Ibn Abil Izz, rahimahullah, geantwortet. Jetzt sagt er, jetzt gehen wir zu den einzelnen Ansichten von Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Die zweite Untersuchung betrifft die Vorzüglichkeit seines Ijtihad. Wisse, wenn die Gemeinschaft in einer Rechtsfrage auf zwei Ansichten Meinungsunterschiede hat und sich dieser Meinungsunterschied darauf festigt, dann ist es nach der Mehrheit der Gelehrten nicht erlaubt, danach eine dritte Ansicht einzuführen. Das stimmt, wie wir gleich noch sehen werden. Vor der Festigung ist dies jedoch ohne Meinungsunterschied erlaubt. Abu Hanifa rahimahullah übte sein Ijtihad vor der Festigung der Rechtsschulen aus und sein Ijtihad traf seinen Platz, sodass er ohne Meinungsunterschiede zulässig war. Wer jedoch danach Ijtihad betreibt, der tut dies nach der Festigung der Rechtsschulen. Und das ist bei den meisten Gelehrten nicht erlaubt, wie bereits erwähnt. Und was ohne Meinungsunterschied zulässig ist, ist besser als das, worüber Meinungsunterschiede besteht. Und wer widersprechend Und der Widersprechende ist rechthaberig. Und Abu Bakr al-Razi hat ausdrücklich im Kommentar zu Athar von al-Tahawi gesagt, dass der Ijtihad nach Abu Hanifa nicht mehr zu berücksichtigen sei und dass das Befolgen des Vorzüglicheren besser ist, auch wenn es nicht verpflichtend ist. Einige Gelehrte haben sogar die Ansicht vertreten, dass das Befolgen des Vorzüglicheren besser ist. Was sagt Ibn Abil Izz? Was die Gelehrten der Grundlagenlehre, Usulul Fiqh, zu diesem Prinzip erwähnt haben, ist folgendes. Wenn die Gefährten, radiyallahu anhum, in einer Rechtsfrage auf zwei Ansichten sich unterscheiden, dann ist es für den Nachfolgenden nicht erlaubt, eine dritte Ansicht einzuführen, sofern sich ihre Auffassung darauf festgelegt haben. Das ist eine wichtige Regel. Und zwar, das ist eine Form des Konsens. Konsens ist ja was, wenn alle Gelehrten einer Generation, die Gelehrten der Sahaba, die Gelehrten der Tabi'in, eine Generation, alle haben sie die gleiche Meinung. Das ist ein Konsens. Aber es gibt noch eine andere Form des Konsens. Wenn die Gelehrten einer Generation nur zwei Meinungen haben, der letzte Sahabi ist gestorben und es gab keine dritte Meinung. Entweder Fall A oder Fall B. Fall C hat kein Sahabi abgeleitet aus Koran und Sunna. Die Sahabe kennen den Koran und die Sunna. Und keiner hat gesagt, diese Ayah kann man so verstehen, Fall A, Fall B, Fall C. Nee, sie haben gesagt, Fall A, Fall B. Sind alle Sahaba tot, radiallahu anhum? Ja, jetzt sind wir bei den Tabi'in. Stopp! Jetzt darf keiner sagen, man kann die Ayah aber noch Fall C verstehen. Warum? Weil dadurch, dass die Sahaba gesagt haben, die Ayah oder dieser Hadith oder dieses Urteil kann nur Nummer 1 oder Nummer 2 sein, A oder B sein, waren sie sich einig, dass man die Ayah unmöglich auf dritte Art und Weise verstehen kann. Also ist es ein Konsens der Sahaba, dass der dritte Fall unmöglich ist. Oder der Tabi'in. Also in der Zeit, in der Konsens möglich ist und diese Zeit zu Ende ist, und es gibt nur zwei Ansichten, darfst du keine dritte erfinden. Es gibt nur drei Ansichten, darfst du keine vierte erfinden. Dann machen wir inshallah an dieser Stelle einen Halt Und dann machen wir jetzt eine Pause, inshallah 45 Minuten bis 16:30 und dann geht es bi'idhnillah weiter. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.